Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, wird präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich wie eh und je meinen geschätzten Kollegen Tommy Wassermann begrüßen. Moin.
Hallo Ben, ich freue mich, dass wir hier wieder zusammenkommen und begrüße alle Zuschauerinnen und Zuschauer bzw. Zuhörerinnen und Zuhörer. Englische Woche in der dritten Liga, englische Woche dementsprechend auch für Hansa und ganz viel passiert.
So sieht's aus. Zum Lachen ist einem eigentlich nicht so zumute. Wollen wir mal gleich den großen Eisbären im Raum ansprechen. Der FC Hansa, der steht nicht so glücklich da nach diesem nach den ersten beiden Spielen in der englischen Woche. Dienstagabend, Einweihung der neuen Flutlichter, eigentlich alles perfekt. Hansa spielt einen schönen Ball, aber am Ende fallen die Tore nicht. Und dann heißt es am Ende Niederlage im Ostduell. 1-3 gegen Energie Cottbus.
Ja, leider, muss man sagen. Zum fünften Mal in Folge gegen Cottbus verloren und zum dritten Mal, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, 1-3 verloren. Und ja, es ist ein irgendwie leidiges Thema an Rostock, aber der Trainer wackelt wieder. Wir haben, Ben, einige Zuschriften bekommen von Leserinnen und Lesern, von Hörern unseres Podcasts. Die sind da so gespalten, wie man das auch liest in Foren. Wir sind auch so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Oder wie bewertest du die Lage?
Ja, ich glaube, es ist enorm schwierig. Ich glaube, jeder, der das Spiel gegen Cottbus gesehen hat, hat gesehen, dass die Truppe Fußball spielen kann, dass die von Anfang an, Pele Wollitz, ich mag ihn ja nicht so gerne, aber er hat es eigentlich gut beschrieben in der Pressekonferenz. Du wusstest schon nach dem Spiel gegen Havelse, dass die Jungs von da an brennen, dass es endlich dieser Anpfiff gegen Cottbus ertönt. Und die haben ja auch gleich losgelegt wie die Feuerwehr, haben sich einige Chancen erarbeitet, bloß am Ende hat der Ball eben nicht im Tor gezappelt. Nur das eine Mal von Rainer Derry, für den es uns natürlich auch sehr freut, dass der dann wieder trifft bei seinem Startelf-Comeback nach langer Verletzungspause. Aber am Ende ist es nun mal im Fußball so, dass Ergebnisse zählen. Das weiß auch Daniel Brinkmann, das hat er oft genug gesagt. Und die hauen aktuell einfach nicht so hin.
Ja, jetzt hast du schon ganz viel angerissen und bist schon so ein bisschen im Detail. Vielleicht ordnen wir erstmal nochmal die Situation ein. Erstmal, heute ist Mittwoch. Der 1. Oktober. Ich war heute auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Duisburg, einen Tag nach dem Spiel gegen Cottbus. Du warst gestern im Stadion, hast auch mit Amir Chapuzadeh nach dem Spiel gesprochen. Und wir wollen jetzt in der Folge darüber reden, wie sicher ist, sitzt Daniel Brinkmann noch sozusagen auf der Trainerbank. Da geht es auch gar nicht darum, dass wir ihn absägen wollen oder so. Das war ja in einigen Zuschriften der Fall, wo wir dann auch aufgefordert wurden, wir sollen da nicht am Trainer sägen. Also wir sägen gar nicht. Wir sind Journalisten, wir hinterfragen, wir erfragen und wir versuchen ein bisschen einzuordnen, aufzuklären. Das wollen wir auch hier versuchen. Wir können vielleicht mal sagen, oder ich spreche mal nur für mich, also ich mag Daniel Brinkmann sehr gerne. Wir haben auch schon mal heftiger diskutiert. Du warst manchmal dabei, manchmal nicht. Aber ich schätze ihn als Menschen und als Trainer. Wie gesagt, unsere Aufgabe bleibt es, einzuordnen.
Ja, ich bin da voll bei dir. Ich finde, Daniel Brinkmann ist ein Coach, der dem FC Hansa ja doch gut tut. Also man merkt auf jeden Fall, dass er enorm für den Club brennt. Das zeigt er immer wieder, setzt er unter Beweis. Es gab auch lange nicht mehr diese Euphorie, alleine nur, der braucht ja nur einen Fuß auf den Rasen setzen und geht vorm Spiel zum Interview da zum Magenta und das Stadion steht und klatscht. So war es zumindest eine ganz lange Zeit. Und ich glaube auch, gerade gestern nochmal nach diesem Spiel, habe ich mir dann nochmal natürlich auch selbst, dass so ein Ergebnis macht ja auch was mit uns, sage ich mal, auch wenn das manche vielleicht nicht glauben wollen oder so. Aber auch ich habe mir nochmal die Pressekonferenz angeguckt, das alles nochmal ein bisschen sacken lassen und mir auch die Kommentare darunter durchgelesen. Und da war es für mich enorm auffällig, dass extrem viele Leute sagen, ey, wir können jetzt nicht schon wieder einen Trainer kicken. Daniel Brinkmann ist eigentlich ein guter Trainer, der macht was aus den Jungs, der hat was gemacht aus den Jungs, gebt dem bloß ein bisschen Zeit. Und ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen, klar hat man immer das Punktekonto im Kopf, aber ich glaube, dass Daniel Brinkmann noch Zeit kriegen sollte. Und ganz danach sieht es ja auch aus, dass er die noch bekommt.
Genau, da würden wir dann gleich drauf eingehen, aber wir würden jetzt mal so abarbeiten. Wir hatten die vergangenen Tage schon eine Analyse drin Was spricht für Daniel Brinkmann, was spricht gegen ihn? Da hatten wir ganz ausgewogen 4 Punkte, die für ihn sprechen, 4 Punkte, die gegen ihn sprechen. Da würden wir uns jetzt so ein bisschen langhangeln und würden dann mit dem Blick auch auf vor allem das Cottbus-Spiel so ein paar Situationen erläutern, durchgehen und sagen, was jetzt vielleicht noch umso mehr wieder für ihn spricht oder eben auch gegen ihn spricht. Ben, habe ich irgendwas vergessen?
Nee, also ich glaube, das ist ein guter Weg. Und wie ist es immer so schön, das war schon damals in der Schule so, beim Feedback nach dem Vortrag, man fängt ja immer mit dem Positiven an. Ich glaube, das sollten wir auch machen. Und eine Sache, die ich auch so sehe und die uns die Spieler auch immer wieder sagen, die Mannschaft, die steht hinter dem Trainer. Das hat Daniel Brinkmann jetzt auch mehrfach erwähnt auf der Pressekonferenz. Die Spieler sagen uns das in der Mix so nach den Partien, auch wenn es nicht gut läuft, war immer pro Daniel Brinkmann. Und das merkt man einfach, ja.
Genau, also wir haben ganz konkret mit Maxi Kraus gesprochen. Wir sprechen ganz oft mit Franz Pfanne natürlich als Kapitän. Und da gab es bisher immer nur lobende Worte. Vermutlich wird auch jetzt keiner sagen, wenn er Gegentrainer ist, wird er das wahrscheinlich nicht öffentlich sagen. Aber man muss ja auch nicht den Trainer vielleicht so loben, wie es die Spieler getan haben. Wie gesagt, ich war ja dann heute auf der Pressekonferenz und da hat Daniel Brinkmann das auch nochmal bestätigt, dass er positive Gespräche hat mit seinen Spielern, dass er Rückhalt spürt von der Mannschaft. Er hat aber auch gesagt, dass er Rückhalt spürt vom Verein und auch, da sind wir wieder bei den Fans, auch von vielen Fans Zuschriften kriegt, wo auch Kritik bei ist, aber eben auch viel Zuspruch. Und er hat gesagt, dass ihm das gut tut und er manchmal sogar davon emotional berührt ist. Und ich denke, das ist erstmal ein wichtiger Punkt, der für ihn spricht, natürlich vor allem die Mannschaft. So, das ist das Allerwichtigste, dass die Spieler dem Trainer vertrauen, dass sie für ihn auch laufen, dass sie Gas geben wollen. Und ich denke, das hat das Spiel jetzt gegen Cottbus deutlich gezeigt. Hansa ist unglaublich viel gelaufen, da kommen wir gleich zu, hat sich viele Chancen erspielt. Ja, also das war, finde ich, auch ein Statement für den Trainer.
Auf alle Fälle, also im Stadion gestern, es ging ja wirklich eine ganz lange Zeit nur auf ein Tor. Cottbus hat sich extrem effektiv gezeigt, hat die Dinge dann da letztendlich reingemacht. Ich glaube, 4 Chancen, 3 Tore, wenn man das runterrechnet. Und auf der Gegenseite, Hansa hat sich so oft wie lange nicht mehr so effektiv in den Strafraum vorkombiniert. Aber meistens war dann noch diese eine Bewegung zu viel. Hier nochmal ein Schlenzer, da nochmal eine Ballberührung, die das Ding dann am Ende platzen lassen haben. Also es gab genügend Möglichkeiten und das haben ja nach der Partie auch alle gesagt. Sei es Daniel Brinkmann, sei es Amir Shahbuzadeh, sei es die Spieler selbst. Wir haben nach dem Spiel ja auch mit Ryan Naderi gesprochen, der sich das dann in dem Moment auch nicht erklären kann.
Genau, dann denke ich, haben wir diesen ersten Punkt so abgearbeitet, auch ohne Tafel. Und wir wollen es immer im Wechsel machen, positiv, negativ. Ein negativer Punkt, der Daniel oft vorgeworfen wurde oder vielleicht auch immer noch ein bisschen wird, ist fehlende Flexibilität. Also, dass er einfach immer mit dem gleichen Spielsystem spielt. Das ist meistens eben die 3 Innenverteidiger, 2 Schienenspieler, oft nur eine Spitze und sehr, sehr viele Mittelfeldspieler. Das hat er ja diesmal anders gemacht, Ben. Du warst im Stadion, wie gesagt. Wie hast du es im Stadion wahrgenommen, bevor wir dann vielleicht gleich mal auch an die Tafel gehen?
Ja, es war natürlich spannend. Der Trainer musste reagieren, zumindest was das Personal angeht. Ahmet Gülyen hatte im Spiel davor gegen den TSV Havelse, was ja 1-1 ausging, früh rot gesehen, glattrot in der ersten Halbzeit nach einem, ja, will man es mal Ellbogenschlag nennen, aus meiner Sicht kann man da Platzverweis geben, wenn er es Foul pfeift, das ist aus meiner Sicht eine rote Karte, aber das ist Schnee von gestern, also er musste was verändern und ich weiß nicht, ob es so eine kleine Überraschung ist, eigentlich ja nicht, weil es sich in den Spielen davor schon gezeigt hat, dass Marco Schuster auch immer mal mit hinten in die Abwehr gerückt ist, da in die Dreierkette und was die Formation angeht, haben wir jetzt öfter auch gesehen, dass der FC Hansa immer mal mit 2 Spitzen vorne gespielt hat. Sprich, dass Maximilian Kraus da immer auch mal ein vorgerückt ist. Ist ja ein Spieler, der gut mit diesen tiefen Bällen umgehen kann. Und mit Ryan Naderi in der Startelf hat man auch gesehen, das braucht man, glaube ich, nicht erzählen. Das braucht man auch nicht immer wieder wiederholen. Aber das ist einfach ein Spieler, der trotz seiner Größe eine enorme Technik hat. Und da weiß man einfach, der kann was, aber der war eben auch lange raus.
Ja, du bist schon fast wieder einen Schritt weiter. Ich würde nochmal beim Systemwechsel bleiben. Daniel hatte ja schon gegen Havelse dann umgestellt nach der wie du sagst, roten Karte für Ahmet Gülen auf Viererkette dann, gegen Ende des ersten Durchgangs. Und jetzt hat er das zum ersten Mal in seiner Amtszeit bei Hansa von Beginn an gemacht, dass er mit Viererkette gespielt hat. Wir haben hier für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns sehen, an der Tafel mal die Startaufstellung rangeheftet und ganz oben die immer noch fehlenden, verletzten oder gesperrten Spieler, die da immer noch 8 an der Zahl waren. Das ist auch für die, die uns nur hören, natürlich müssen wir es aussprechen. Mit Dario Gebur verletzt, Ahmet Gülen, wie du sagst, rot gesperrt, Lukas Wallner, Dominik Lanius, Felix Ruschke, Christian Kinsombi, Adrien Lebo und David Hummel waren das, wie gesagt, immer noch 8 Mann, die da 7-mal verletzt oder einmal gesperrt gefehlt haben. Aber wenn wir dann auf die linke Seite gucken, gab es auch immer noch genug Wechseloptionen und Daniel hat ja dann auch im Verlauf des Spiels gewechselt. Aber vielleicht ganz kurz das Spielsystem. Ben, wie hast du das wahrgenommen? Rechtsverteidiger Nico Neidhardt, Innenverteidiger Franz Pfanne und Florian Carstens. Auf der linken Seite Viktor Berg im zentralen Mittelfeld vor der Abwehr. Dauerhaft eigentlich vor der Abwehr waren Marco Schuster und Kenan Fatkic. Benno Dietze ist so ein bisschen gependelt, war mal auf der 8, mal war der auf der 6 so, wenn sie nebeneinander gespielt haben. Cedric Hanbock ist auch gependelt, war mal auf der 8 und mal dritte Spitze. Und ganz vorne hatten wir Maxi Kraus und Ryan Naderi, der sein Startelf-Comeback gegeben hat. Erste Mal Startelf seit Ende März. Wie hast du diese Systemumstellung wahrgenommen im Stadion?
Ja, also ich finde, man hat gesehen, Hansa ist mit enorm viel Wucht ins Spiel gegangen. Ich glaube, das hat den gut getan. Man hat gesehen, die Bälle nach vorne, Cedric Hahrenbrock, gleich die erste Aktion, wenn ich mich daran erinnere, der kriegt das Zuspiel und marschiert da. Und ich glaube, die Systemumstellung so an sich hat dem Team einfach sehr gut getan. Aber werfe ich mal den Ball zurück, du als alter Taktikfuchs, welche Vorteile hat denn dieses System?
Ja, ich würde jetzt gar nicht vielleicht unbedingt auf die Vorteile direkt eingehen, sondern ganz konkret auf dieses Spiel. Wir haben jetzt mal angeheftet Energie Cottbus am Ball sozusagen. Wir haben den Ball beim Torhüter. Cottbus hat auch eine Viererkette gespielt, 2 Innenverteidigern, Außenverteidiger links, Außenverteidiger rechts, einem Sechser mit dem Pelivan, dann so eine Dreierreihe, die mal als Raute dann aufgestellt war mit dem Pelivan und mal eben eine Dreierreihe davor mit Hannemann, Zigerci und jetzt muss ich auch mal Zettel gucken hier und den Zettel einmal umdrehen. Michel Brink auf der linken Seite und vorne als Doppelspitze dann Erik Engelhardt und Timmy Thiele. Und Hansa hat es ja wieder sehr, sehr mutig gespielt, wie du sagst, mit sehr viel Schwung, hat zu Beginn hochgepresst. Dann haben sie eben in diesem 4-2-2-2 gespielt, was wirklich mal eine völlig andere Idee war von Daniel Brinkmann. Und haben das jetzt dann vielleicht besser zu sehen als zu hören, haben dann eigentlich mit dem ersten Pass hier vom Torwart zum Innenverteidiger ging das Pressing los. Dann hat eben der Stürmer auf der Seite angelaufen mit Maxi Kraus in dem Fall jetzt hier, wenn der Ball halb links war. Ryan ist eingerückt und dann wurde halt hier weit verschoben im zentralen Mittelfeld, dass da wirklich krasse Überzahl war dann auf der Ballseite. Und viele Spieler mussten auf dem Sprung sein. Also der Außenverteidiger musste auf dem Sprung dahin sein, musste aber irgendwie auch auf dem Sprung dahin sein, um dort zu helfen, musste auf dem Sprung zum Innenverteidiger sein. Und ich fand einen sehr, sehr mutigen Ansatz, den Daniel Brinkmann und sein Trainerteam da gewählt haben. Und das wäre ja auch beinahe aufgegangen, weil Hansa hatte ja schon zu Beginn viele Chancen und auch insgesamt viele Chancen. Und dann kommt so ein bisschen auch aber und irgendwie ärgerlich aus meiner Sicht, dann sorgen die Fans, die super Stimmung wieder gemacht haben, aber die sorgen dann für eine lange Unterbrechung, die aus meiner Sicht Cottbus geholfen hat.
Ja, das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, Schön sah es ja eine Zeit lang aus, muss man ja sagen. Dann natürlich der dichte Pyrorauch, Pyronebel, der da durchs Stadion zog, ja eher stand. Knapp 7 Minuten war das Spiel unterbrochen. Ist natürlich dann auch eine lange Zeit. Da wurden ein paar Bälle aufs Feld geworfen, sodass die Spieler trotzdem irgendwie aktiv bleiben. Die haben sich die Kugel dann hin und her geschaukelt. Aber es war irgendwie schon so ein kleiner Bruch. Aber was ich noch dazu sagen will, zu diesem unglaublich mutigen, fand ich auch, dass die Mannschaft sehr wach wirkte. Du hast das hier angezeichnet. Du hast auf einer Seite eine extreme Überzahl. Und Cottbus hat es dann 1-2 Mal probiert, natürlich zu lösen mit einem langen, diagonalen Ball. Und da ist eben die Mannschaft gut dann verschoben. Nico Neidhardt kann ich mir noch an 1-2 Situationen erinnern, der dann hochgegangen ist, den Ball eben abgefangen hat. Und dann war es eben gut, dass Hansa so hoch schon stand und sie konnten gleich wieder umschalten.
Ja, also wirklich, wirklich, habe ich auch komplett so wahrgenommen. Sehr, sehr wacher Auftritt, sehr, sehr gut immer wieder im Anlaufen, im Gegenpressen, im Nacharbeiten nach hinten, wie man es so gerne nennt, wenn man überspielt ist, der Ball an einem vorbei oder über einen rüber gespielt ist, dass man dann von vorne beispielsweise, was weiß ich, der Ball ist hier reingespielt, von der Torwartposition oder Innenverteidigung des Gegners ins Mittelfeld und dann dieses Nachlaufen, ne, von vorne, dieses Nacharbeiten, um da wieder irgendwie Druck auf den Ball zu kriegen. Also da hat Hansa wirklich fleißig gearbeitet. Und ein Vorwurf, der auch immer wieder in Fanforen kam, dass Daniel Brinkmann könne kein In-Game-Coaching, aber er hat auch während des Spiels immer wieder Anpassungen vorgenommen. Wie gesagt, Cottbus hat aus meiner Sicht geholfen, dass diese Unterbrechung kam. Die waren ja nicht eingestellt auf das System, was Hansa gespielt hat. Die waren überrascht. Und dann hatten sie aber eben diese 7 Minuten oder wie lange die Unterbrechung war, Zeit, sich wieder neu zu ordnen, anders zu agieren, sage ich jetzt mal. Und die Folge, oder ich weiß es nicht, wir haben jetzt nicht mit Daniel Brinkmann darüber gesprochen, aber Hansa hat jedenfalls sich auch angepasst und hat dann im 4-3-3 verteidigt, 4-3-3 angelaufen, wenn sie im Mittelfeldpressing waren. Also auch da innerhalb dieses Spiels gab es verschiedene Anpassungen. Ich denke, Daniel Brinkmann hat bewiesen, dass er auch flexibel ist und vielleicht kann man ja den Vorwurf jetzt und diesen Minuspunkt streichen. Ja, ich denke, er muss das halt auch irgendwie bestätigen, um diesen zweiten Punkt dann vielleicht abzuschließen.
Ja, und das ist ein guter Punkt, denn Daniel Brinkmann, der will es erstens sich selbst und eben seinen Kritikern, den anderen, den will er beweisen. Nicht nur dieses In-Game-Coaching, sondern quasi Hansa ist seine erste große Station als Profimannschaft. Vorher war er ja in der Regionalliga West aktiv und für ihn ist es natürlich auch eine große Chance, ne? Er ist ein junger Trainer. Manche kann ich mich noch dran erinnern, als er hierher gekommen ist, die ersten Spiele, da ist natürlich dann auch eine gewisse Euphorie da, aber da wurde dann auch gesagt, das wird mal ein ganz, ganz großer und ist ein Riesentrainertalent. Und ich glaube, Daniel Brinkmann, der hat einfach Bock. Das ist diese Identifikation mit dem Verein. Das ist einfach so ein Typ, der will es den Leuten zeigen. Und ich glaube, damit hat er ein Stück weit noch näher gebracht, dass er es kann.
Ja, also erstmal vielleicht benennen wir das wieder. Wir sind beim zweiten Pluspunkt, den wir Daniel Brinkmann sozusagen zusprechen, der für ihn spricht. Ich formuliere es auch nochmal aus, was du eben schon gesagt hast. Ja, Daniel Brinkmann will es sich und anderen beweisen, haben wir den Punkt genannt. Und du sagst es, erste Trainerstation. Er hat mehrfach gesagt, wie sehr er am Verein hängt. Und hat heute in der Pressekonferenz, ich habe so viel Zettel hier liegen, muss mal ein bisschen gucken. Er hat heute in der Pressekonferenz das auch nochmal mehr oder weniger wiederholt, wie sehr ihm der Verein am Herzen liegt. Er wurde darauf angesprochen, ob das ein Endspiel ist. Hat er gesagt, kann er nicht beantworten. Wenn es denn eins ist, dann hofft er, dass er gewinnt. Und dass ja immer mehr Spieler, wir haben schon Ryan angesprochen, immer mehr Spieler zurückkommen werden von diesen Spielern, die wir auf unserer Tafel oben sehen, die ich schon aufgezählt habe, von den fehlenden Spielern. Und damit auch wieder die Qualität steigt und die Zuversicht größer wird, dass Hansa Spieler gewinnt. Und er meinte, das will ich unbedingt noch erleben.
Ja, also da kann man sich ja an einige Momente von Daniel Brinkmann erinnern. Es gab auch Pressekonferenzen, wo er Trainervorgänger von ihm aufgezählt hat und gesagt hat, dass er weiß, dass es bei Transfermarkt.de diese Statistik gibt, wo man sehen kann, wie viele Trainer wie lange, wie viele Tage im Amt waren und er da noch den einen oder anderen überholen will. Also der Junge, der hat ja Bock, der hat ja Ehrgeiz. Und ich glaube, das ist extrem wichtig auch, dass man sowas halt so, ja, extrem hat, sag ich mal, bei so einem ja enorm emotionalen Verein wie Hansa Rostock eben ist.
Ja, das ist eigentlich so der perfekte Übergang, den du jetzt schon gemacht hast mit den Tagen im Amt sozusagen. Daniel Brinkmann ist heute, wie gesagt, Mittwoch, der 1. Oktober, den 332. Tag als Cheftrainer im Amt bei Hansa Rostock und hat damit seine jüngsten Vorgänger alle schon überholt, also vorbeigezogen an Bernd Hollerbach, Mersat Selim Begovic, Alois Schwarz und Patrick Glöckner. Und das ist eigentlich so. Da sind wir beim zweiten Punkt, der so Minus ist. Was spricht gegen Daniel Brinkmann? Da kann er gar nichts für, aber das ist einfach der Druck in Rostock, die Erwartungshaltung in Rostock. Die wird uns öfter zugeschoben, aber weisen wir von uns. Wir sind vielleicht ein Teil davon. Wir haben auch immer die Hoffnung, dass Hansa oben mitspielt in der dritten Liga. Aber vor allem hat Hansa ja selbst geäußert, wir wollen besser sein als Platz 5. Hat einen sehr, sehr teuren Kader. Er hat eine Mannschaft mit einem hohen Marktwert, hat ein immer wieder volles Stadion und dementsprechend ist eben auch der Druck in Rostock groß. Daniel Brinkmann hat gesagt, Zitat, Hansa ist ein großes Thema, das vielen Menschen wichtig ist. Das wird in schlechten Phasen mehr hinterfragt. Ich muss bei mir bleiben. Zitat Ende. Er will das. Er will auch diesem Druck standhalten. Er hat aber auch heute gesagt, jetzt muss ich wieder den Zettel hier wechseln.
Was für eine Zettelwünsche.
Ja, ja, er ist kein Träumer. Ne? Er weiß, dass am Ende Ergebnisse zählen und dass er eben das erste Mal, wie du schon sagst, in dieser Situation ist. Jetzt ist halt, sind die Verantwortlichen gefragt. Ne? Also Daniel kann nichts für, dass es so viel Druck gibt. So, er ist ein junger Trainer, da kann er auch nichts für. Er ist nun mal geboren, wann er geboren ist und Trainer seit 2020 so richtig. Ja, jetzt liegt es an Armin Schöpfe-Zadeh, am Aufsichtsrat, an Sebastian Eggert als Vorsitzenden, weiterhin an den Trainer zu glauben, an die Dinge, die er mitbringt, die dazu geführt haben, dass er geholt wurde. So, und wenn die Mannschaft dahinter steht, aus meiner Sicht, wäre es mal schön, eben nicht gleich wieder einen Trainer rauszufeuern.
Ich bin da voll bei dir. Wie gesagt, also es gab ja auch gestern nach dem Cottbus-Spiel, um das genauer zu erklären, eben auch das Gespräch mit Armin Schöpfe-Zadeh, was wir Pressevertreter führen konnten. Da gab es die Frage, wird Daniel Brinkmann auch gegen MSV Duisburg auf der Bank sitzen? Und Armin Schöpfe-Zadeh hat das im gesamten Gespräch halt relativ ordentlich gemacht. Er hat gesagt, naja, man muss solche Ergebnisse auch immer vergleichen, wie solche Niederlagen entstanden sind. Es war jetzt nicht so, dass Hansa gegen Cottbus irgendwie total hilflos wirkt oder so. Die waren ja wirklich dominierend und spielbestimmt. Aber, und das ist das große Aber im Endeffekt, er hat es eben auch nicht deutlich gesagt, dass er Daniel Brinkmann das volle Vertrauen ausspricht. Er hat es aber auch nicht dementiert. Also er hat sich die Frage offen gelassen und hat gesagt, er möchte eine Nacht darüber schlafen. Heute saß Daniel Brinkmann nicht nur bei der PK, sondern hat auch das Training geleitet. Also können wir davon ausgehen, dass er auch gegen Duisburg wieder auf der Trainerbank sitzt. Aber auch das bringt natürlich bei so einem Verein wie Hansa ordentlich Druck rein.
Um das Thema vielleicht auch dann abzuschließen oder diesen Punkt abzuschließen, ich würde es mal vorlesen. Du hast mir ja auch die Tonspur geschickt gehabt aus dem Gespräch mit Amir. Und du hast ganz konkret gefragt, Zitat, ist klar, dass Daniel Brinkmann in Duisburg auf der Bank sitzen wird? Zitat Ende von dir. Und die Antwort von Armin Schöpfe-Zadeh war nicht die ganze Antwort, ein Ausschnitt. Zitat, wir werden erstmal die Enttäuschung und die Emotionen sacken lassen, eine Nacht drüber schlafen und dann werden wir morgen, also heute, miteinander reden und gucken, wie die Gefühlslage ist. Also Zitat Ende. Da hätte ich mir gewünscht, dass Armin Schöpfe-Zadeh ein deutlicheres Bekenntnis abgibt für Daniel Brinkmann. Ist nicht geschehen und dann entstehen auch mal schnell Spekulationen, entsteht Unruhe und der Druck wird jetzt nicht unbedingt geringer, um vielleicht, weiß ich nicht, das Thema abzuschließen.
So sieht's aus. Auch nicht nur für den Trainer, ja auch für Amir selbst, der ja sicherlich auch gewissen Druck verspüren dürfte. Denn mit Bernd Hollerbach hat er ja sich quasi, wenn man es so nennen darf, einen Fehlgriff geleistet. Es schlagen nicht alle Spieler ein, die er im Endeffekt geholt hat. Auch er steht als Sportdirektor natürlich unter Druck in so einer Situation. Was fehlt, ist der Erfolg, die Tore.
Jetzt kommt Werbung.
Moin Leute, ihr fragt ja inzwischen regelmäßig, was wir bei SLT eigentlich so machen. Wenn ein 80 Meter langes Rotorblatt von A nach B will, dann checken wir, ob die Brücken halten, die Straßen nicht zu eng sind und der Verkehr rechtzeitig umgeleitet wird. Und das tun unsere 250 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland und Österreich. Verstärkung ist erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was der Hauptpartner des FC Hansa Rostock noch so macht, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht uns auf slt-unternehmen.de.
Okay, ich denke, da sind wir mit dem zweiten Minuspunkt durch, dem Thema Druck, und machen weiter sozusagen im Plusbereich. Was spricht für Daniel Brinkmann? Würde auch mal was nehmen, wofür er nichts kann, nämlich die Verletztenmisere. Dafür kann der Trainer nichts. Viele Verletzungen oder teilweise sind Verletzungen auch mitgebracht worden von Lukas Wallner zum Beispiel. Der ist dann schon angeschlagen in die Vorbereitung gegangen. Oder wurden nicht richtig auskuriert, wie bei Adrien Lebeau. Und ja, wenn dann einmal so viele Spieler fehlen, dann wird es eben schwierig. Daniel Brinkmann hat gesagt, wir sind besser aufgestellt, breiter aufgestellt. Wir können Ausfälle 1:1 ersetzen. Das hat er heute nochmal wiederholt und bestätigt, dass er diese Aussage zu Saisonbeginn getroffen hat. Er hat aber dann eingeschränkt, dass es dann auf einmal so viele Spieler werden, die gleichzeitig fehlen. Das konnte er nicht voraussehen. Und das war auch bei dieser Aussage, wir können die Spieler ersetzen, nicht mit inbegriffen. Eigentlich, glaube ich, muss man da gar nicht mehr viel zu ergänzen bei diesem Punkt, aber hast du doch noch was?
Es ist natürlich enorm bitter einfach. Also jeder weiß, und ich glaube, das kann man so offen und ehrlich sagen, Hansa hat, was die dritte Liga angeht, von der Qualität her einen sehr guten Kader. Da sind einige Spieler dabei, die haben auch letzte Saison verdammt viel Freude bereitet, teils. Und wenn du einfach solche Typen wie ein Adrien Lebeau, wie ein fitten Chris Kinzombi und dann auch wieder bei 100% stehenden Rainer Dery und später dann auch irgendwann noch einen Andreas Vogelsammer in der Offensive hast. Das sind natürlich vier enorme Faktoren, die so klipp und klar, muss man sagen, die einfach Spiele entscheiden können. Und vielleicht auch so ein bisschen der Druck, der dadurch entsteht, das ist am Ende vielleicht so das Quäntchen, was noch fehlt. Und man muss klipp und klar sagen, für so eine Situation kann der Trainer im Endeffekt auch nichts.
Ja, denke, der Punkt ist abgehandelt. Wir switchen wieder zu, was spricht gegen Daniel Brinkmann. Und das sind halt einfach harte Fakten, die haben wir schon so ein bisschen angerissen. Viel Aufwand, wenig Ertrag. Damit ist nicht nur das Spielerische gemeint, sondern auch eben, was ich schon erwähnte, Hansa hat zumindest einen der teuersten Kader der zweiten Liga. Wir haben da auch ein paar, ja, jetzt keine genauen Zahlen, aber Aussagen aus dem Hansa-Umfeld, die vertrauenswürdig sind und wissen, dass Hansa gute Gehälter zahlt. Der Kader hat einen hohen Wert bei transfermarkt.de, auch wenn das eine, ja, ich sage jetzt mal Hobbyseite ist, von jemandem irgendwann mal gegründet, aber ich denke, da orientieren sich viele auch Fachzeitschriften dran und vielleicht auch Spielerberater und Ablösesummen sind vielleicht auch ein bisschen daran orientiert, ne, wie die Werte sind bei Transfermarkt. Und da hat Hansa einen Marktwert von 10,23 Millionen, ist damit auf Platz 1. Und wenn man dann eben nur 15. ist, dann spricht das jetzt natürlich nicht unbedingt für Daniel Brinkmann als Trainer.
Nee, das ist gerade, wenn man auch guckt, andere Vereine wie Verl, Osnabrück oder eben gestern auch Cottbus, wo klar ist, die haben einfach andere Möglichkeiten, aber die können daraus am Endeffekt einfach andere Ergebnisse schöpfen aktuell. Dann ist das natürlich, ja, wenn man so sieht, sehr ärgerlich. Aber Geld regiert halt eben nicht die Welt, ne? Wie man so schön sagt.
Regiert nicht die Welt, regiert die Welt.
Ja, meine ich doch. 2 Euro ins Laber da mal wieder.
Aber Geld schießt keine Tore.
Das war wieder meine. Der kann wieder am Ende des Jahres in so einem Zusammenschnitt landen.
Okay, aber Geld schießt keine Tore. Ich denke mal, das wolltest du sagen. Und
das war eine Mischung aus allem.
Dann haue ich mal einen Laberlamm-Spruch hinterher. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und auch da ist es ja so, dass Hansa viel Aufwand betreibt, relativ wenig Ertrag hat. Beste Beispiele war jetzt Havelse Cottbus. Vorher hat Hansa oft wenig Torchancen gehabt. Jetzt gab es viele Torchancen, aber das Ergebnis ist das gleiche. Viel zu wenig Tore. Hansa hat 6 Tore. Wenn man das jetzt mal unmittelbar mit Cottbus vergleicht, die haben 21. Also, ja, deutlich mehr. Bei Hansa gibt es keinen Spieler, der mehr als ein Saisontor hat. Also ganz offensichtlich liegen die Probleme in der Offensive. Da sind wir wieder so bei der Flexibilität und was auch immer. Ich habe mal einen Punkt rausgesucht, der auch viel diskutiert wird. Und den würde ich jetzt mal kurz hier anheften, Ben. Die Standards, vielleicht kannst du schon mal ein bisschen über die Standards sprechen und gibst mir Zeit, dass ich hier das anhefte für die, die uns sehen. Ich habe eine Ecke mal exemplarisch rausgesucht und du kannst ja mal sprechen über die Standards, wie du die bisher wahrgenommen hast.
Na Mensch, das ist ja eine Überraschung, aber das kriegen wir hin, kein Problem, denn dann mache ich eben den Lückenfüller, während Tommy hier ein bisschen an der Tafel spielt. Bei den Standards war das gestern auch im Stadion, also gegen Cottbus eben ganz speziell nochmal zu merken, dass da nach der zweiten, dritten, vierten Ecke, die dann irgendwie keinen Ertrag brachte, die Fans langsam so ein bisschen unruhiger wurden. Marco Schuster hat da meist die Standards halt hereingebracht. Und es war immer so, dass der Ball da irgendwie ja durch den Strafraum wurschtelt, dass da ein Gewusel herrschte. Aber irgendwie hat Hansa es nie geschafft, richtig zum Abschluss zu kommen. Und das ist ein Punkt, was einige Fans schon länger bewegt. Denn auch wenn es mal läuft für Hansa in der Offensive, wenn ich mich da an das Landespokalspiel in Dagun zurückerinnere. Da kam nach dem Spiel auch ein Fan zu mir, ein Hörer, und meinte, Aber hast du es gesehen, wieder nichts aus Standards, richtig gefährlich ist? Ich kann mich da waren zwar ein, zwei Situationen aus Standards, aber eben nicht der erhoffte Ertrag. Und das ist bei Hansa in dieser Saison schon eine Schwachstelle, würde ich sagen. Einfach die Standards. Aber ich denke mal, du hast uns da auch noch was Schönes vorbereitet mit ein, zwei Fakten.
Genau, also ich war ja nicht im Stadion. Ich habe mir heute relativ viel Zeit genommen, habe es aber trotzdem nicht komplett geschafft, das Spiel durchzugucken, weil ich immer hin und her gespult habe und mir 10 rausgesucht habe. Hansa hat bis zur 75. Minute ungefähr bin ich gekommen, 6:2 Ecken, ist dabei auch zum Abschluss gekommen und hatte für mich auch richtig klare Torchancen nach Standards, aber macht eben kein Tor aus einer Standardsituation. Und Cottbus hat mit der ersten Ecke zugeschlagen, also da wieder Thema Effektivität. Und ich habe jetzt mal angeheftet, wie gesagt, eine Ecke exemplarisch. Marco Schuster, ja, als Rechtsfuß von der linken Seite, tritt den Ball, für die uns nur hören, ausführlicher beschrieben, tritt den Ball mit dem rechten Fuß zum Tor hin, nennt man es ja. Dann hat Daniel Brinkmann 5 Spieler in die Box beordert, in den Strafraum, mit Maxi Kraus, Florian Carstens, Benno Dietze, Ryan Naderi und Franz Pfanne, hat Cedric Harenbrock für die Möglichkeit einer kurzen Ausführung der Ecke, ja, jetzt nicht direkt zu Marco Schuster, aber ich sage jetzt mal ans Strafraum-Eck gestellt. 2 Spieler im Rückraum mit Kenan Fatkic und Nico Schuster, Nico Neithardt, die außerhalb des Strafraums, ne, am Strafraumkreis ungefähr, einer halb links, einer halb rechts, für 2 Bälle postiert wurden und hinten als einzige Absicherung Viktor Berg. Cottbus, muss man dazu sagen, Cottbus hat alle 10 Feldspieler zurückbeordert in den eigenen Strafraum. Und dann war es so, dass Hansa 2 Varianten gespielt hat, wenn sie den Ball lang gespielt haben. Sie haben immer den zweiten Pfosten überladen, also alle Spieler waren am zweiten Pfosten, außer Maxi Kraus, der war zwischen Elfer und zwischen 5-Meter-Raum. Und dann waren, wie gesagt, nicht 4, war Quatsch eben, 3 Spieler hinten, 3 Spieler am hinteren Fünfereck mit Ryan Naderi, Franz Pfanne und Benno Dietze. Und Florian Carstens war so ein bisschen am Elfer. Das war die erste Variante, dass dann die 3 hier kurz gelaufen sind, auf den ersten Pfosten oder zentral. Und Florian Carstens ist im Bogenlauf auf den zweiten Pfosten gelaufen. Und dann hatten wir einige Situationen, wo Ryan Naderi zum Kopfball kommt im Zentrum. Florian Carstens hinten in einer Situation, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, auch einmal zum Abschluss kommt. Aber die Bälle gehen halt nicht rein. Ne? Wir haben eine Situation da, das war dann allerdings ein Freistoß. Da verpasst erst Kenan Fatkic den Ball, dann verpasst hinten, das war die 27. Spielminute, verpasst Florian Carstens den Ball. Der muss den eigentlich nur irgendwie berühren. Der muss nur die Richtung des Balles ändern. Der muss den gar nicht kontrollieren. Und dann ist das halt ein Tor. Klappt aber nicht. Und auf der Gegenseite macht Energie Cottbus, wie schon erwähnt, mit der ersten Ecke das 1-0. So, das ist dann, das sind dann irgendwo Kleinigkeiten. Ne? Daniel Brinkmann, wir haben ihn ja darauf angesprochen, ich weiß gar nicht mehr wann, auf die Standards. Er hat es erklärt, dass viele Bälle schon dahin kommen, so, wo sie hin sollen, aber dann zu ungenau im Abschluss oder nicht gut geblockt. Diesmal, wie gesagt, haben manchmal Maxi Kraus geblockt und bei der etwas längeren Variante, mach das mal kurz zurück. Das war dann angepasst, vielleicht auch bewusst in der Pause. In der zweiten Halbzeit standen die Spieler von Hansa nicht mehr so am Fünfer-Eck, sondern ein bisschen weiter zurückgezogen Richtung 16er. Florian Carstens war dann auch lang und nur Maxi Kraus hier am Fünfer. Und dann war es so, dass Franz Pfanne als erster vorgelaufen ist, aber gar nicht zum Ball gegangen ist, sondern sich breit gemacht hat und versucht hat zu blocken. Und die anderen sind dann an ihm vorbeigelaufen und die Ecke kam wieder zum Tor gezogen. Also Hansa hat da schon einen Plan, Hansa lässt sich da was einfallen. Ja, leider ist er aber noch nicht belohnt worden, noch kein Standardtor.
Ja, wollen wir doch hoffen, dass es im Wedau-Stadion am Freitagabend anders aussieht. Dann ist der FC Hansa zu Gast beim MSV Duisburg. Freitagabend, Flutlicht, 3600 Gästefans sollen den Koggenclub mit begleiten in den Ruhrpott. Es wird eine Mottofahrt. Also alle alten Sachen rauskramen. Ich glaube, die Partie hat einfach Charme. Hansa gegen Duisburg, 2 große Vereine mit viel Tradition, eine Menge Zuschauer, Flutlicht, darauf hat man noch Bock.
Ja, darauf haben wir Bock. Ich denke, auch die Mannschaft hat auf Bock. Daniel Brinkmann hat das heute in der Pressekonferenz gesagt, dass er auch Bock hat, dass der Blick wieder nach vorne geht. Aber du bist jetzt schon wieder so gesprungen. Ich würde einfach in unserem Fahrplan bleiben. Und der vierte Punkt positiv. Ben, den willst du den vielleicht mal aussprechen?
Ja, der Trainer ist halt selbstkritisch. Ist ein ganz klarer Punkt. Man kann ihn zitieren, als federführende Person im sportlichen Bereich bist du natürlich schuld, wenn es nicht läuft. Ich hinterfrage mich immer und muss Dinge besser machen. Das weiß Brinkmann. Und wer sich die vergangenen Pressekonferenzen angeguckt hat, jetzt vor den vorherigen Spielen, da merkt man, ja, irgendwie, da war so ein richtiger Switch zu bemerken bei, also haben zumindest ganz viele Leute kommentiert und auch wir hatten so ein bisschen das Gefühl, er wirkte irgendwie viel nachdenklicher, hat Sachen mehr hinterfragt und zeigte sich aber auch offen für Anpassungen.
Genau, das haben wir ja schon gesagt, dass die Flexibilität, ne, diese Anpassung, das hat er in der gleichen PK, in der das ausgesprochen hat, was du ihm sagtest, dass er eben als verantwortlicher Trainer natürlich, als federführende Person, dass er dann immer auch irgendwie eine Schuld trägt, sozusagen eine Verantwortung für Ergebnisse. Und dass ihn das nachdenklich macht, wenn er nicht gewinnt, dass er dann schlecht schläft, dass er am meisten leidet, weil er einfach ein Siegertyp halt ist irgendwie. Und er hat gesagt, er hat damals schon angekündigt, ich habe kein Geheimnis daraus gemacht, dass ich ein Freund der Viererkette bin, vor dem Duell gegen Koppus. Und jetzt hat er es umgesetzt, also auch da irgendwie ja vielleicht auch auf Kritik reagiert. Wir haben das eben schon gesagt, es gibt immer Gespräche eigentlich täglich zwischen der sportlichen Leitung, Amir, Chapuzadeh, aber auch vielleicht, so wie ich weiß, ist auch mal Thomas Fink dabei, Ronny Maul, da wird sich viel ausgetauscht und ja, wenn Selbstkritik ist der erste Schritt und das zweite ist ja dann auch dann Anpassung vorzunehmen. Das wurde jetzt gemacht. Also auch das macht irgendwie Hoffnung, dass Daniel Brinkmann noch der Richtige ist.
Auf alle Fälle.
Ja, dann sind wir eigentlich schon beim letzten Punkt. Auf der Negativseite, Ben. Der Abwärtstrend. Der Abwärtstrend, diese Saison 2 Siege in 9 Spielen, saisonübergreifend, 2 Siege in 11 Spielen. Und auch die Vorbereitung war nicht so gut. Ne? Das war so harte Fakten einfach, die man einfach Daniel vorwerfen muss, ne? Oder die einfach Fakt sind, sagen wir mal. Und er hat jetzt relativ lange dann auch gebraucht, ne, um Anpassung vorzunehmen. Und die Gefahr ist so ein bisschen, dass jetzt so ein, wenn man in so einem Abwärtstrend ist, dass dann so ein Negativstrudel entsteht. Hansa ist jetzt Tabellen 15. Heute Abend sind weitere Spiele. Jetzt muss ich mein Zettel wieder drehen hier. Osnabrück spielt gegen Regensburg, Verl spielt gegen Ingolstadt. Regensburg und Ingolstadt können mit Siegen an Hansa vorbeiziehen und dann ist Hansa auf dem Abstiegsplatz. Wie bewertest du diese Tatsache?
Ja, das ist natürlich, das wäre ein herber Dämpfer. Also, weil man fühlt sich ja irgendwie so ein bisschen zurückversetzt in die vergangene Saison. Da war es nicht groß anders. Bernd Hollerbach hatte die Mannschaft auch nicht, ja, da unten halt rausführen können. Die Spiele liefen nicht gerade für den Coach. Wobei man ja auch immer nochmal bedenken muss, dass Bernd Hollerbach natürlich zu Saisonbeginn, also zum Start der Vorbereitung, eine ganz andere Personallage hatte mit dem Team. Das darf man bei der ganzen Sache nicht vergessen. Aber auch das, dieser Abwärtstrend, ja, wenn man sich überlegt, wie groß die Enttäuschung war eben nach diesem Saisonfinale in Hannover. Daniel Brinkmann hat da zwar nach dem Spiel in der PK auf meine Frage geantwortet, es war nicht das Ziel, diesen Relegationsplatz irgendwie noch zu holen in diesem finalen Spiel, wo es dann möglich war. Wo man im Nachgang vielleicht auch nicht weiß, ja gut, da spricht die Enttäuschung aus ihm. Aber er hat das geschafft, er hat Hansa von unten nach oben geführt wieder, so dass es am Ende nochmal heiß war. Und es wurde immer gesagt, auch er selbst hat es ab und zu immer mal angerissen oder erwähnt, wartet mal ab, wenn man jetzt auch noch eine Anfangsphase in der Saison hat, wo man Punkte holt und dann wieder so abliefert wie im vergangenen Jahr, dann landet man eben da oben auch unter diesen ersten 4 Plätzen, die ja quasi als Ziel ausgesprochen wurden, denn der FC Hansa will sich ja verbessern im Gegensatz zur letzten Saison. Und ja, rein zahlentechnisch gesehen macht das leider gerade nicht den Anschein.
Ja, da sind wir, du hast es vorhin schon gesagt, Duisburg warst ja schon mal so ein bisschen hingesprungen. Ich denke mal, wir sind jetzt mit unseren Punkten sind wir durch. Weiß nicht, ob wir vielleicht kurz ein Fazit ziehen oder ob wir das Fazit ganz am Ende ziehen, so wie wir vielleicht entscheiden würden oder welche Hoffnung wir haben oder ob wir nochmal vorher kurz auf Duisburg gucken. Freitagabend, Poolspiel, zwei Traditionsclubs. Du hast schon gesagt, viele Fans werden da sein. 3600 Gästefans sind schon angemeldet, haben schon eine Karte. Es gibt aber auch noch weitere Karten, die zur Verfügung stehen. Duisburg hat das, glaube ich, erweitert gehabt, ne, zwischendurch, das Kartenkontingent. Wie blickst du diesem Spiel rein sportlich entgegen?
Ja, warte mal noch mit deinem Fazit, lass es noch mal ein bisschen kribbeln unter den Fingernägel. Die Spannungskurve steigt auch für euch da draußen ins Unermessliche. Ja, ich habe das ja vorhin auch schon gesagt. Also ich glaube, dieses Duisburg-Spiel, das hat einfach enorm Reiz. Freitagabend, Flutlicht, zwei große Clubs. Und da so ein dreckiger, ekliger Sieg vielleicht noch, das kann natürlich auch richtig viel für den Kopf bringen einfach. Das ist dann einfach mal so ein Spiel, wo diese Last abfällt, wo man danach dann einfach wieder positiv vorausgeht und den Bock einfach umstoßen kann. Und ich bin fest davon überzeugt. Ich glaube, jetzt kann ich sagen, ihr könnt auch alle da draußen sagen, ich habe keine Ahnung vom Fußball. Ich mag euch da in manchen Fällen zustimmen.
Jetzt bin ich gespannt.
Aber ich habe vor der Woche gesagt, dass ich an die Mannschaft glaube. Und ich war eigentlich davon überzeugt, dass Hansa es schaffen kann, 9 Punkte zu holen. Jetzt nach 2 Spielen steht 1 Punkt auf dem Konto. Hat nicht so gut geklappt. Aber ich bin trotzdem weiterhin positiv und sag, Hansa gewinnt in Duisburg.
Ja, dann sagen wir mal dein Wort in Gottes Ohr. Ne? Ich habe aktuell gar kein Gefühl. Wir fahren ja zusammen hin. Mal gucken, was sich für ein Gefühl entwickelt dann auf der Fahrt nach Duisburg am Freitag. Auf alle Fälle ist es einfach extrem wichtig. Und Daniel Brinkmann hat gesagt, er weiß es nicht. Aber mein Gefühl ist, dass es für ihn ein Endspiel ist. Und er das Ding gewinnen muss. Er hat sich folgendermaßen heute geäußert. Er weiß, dass wir uns in einer Leistungsgesellschaft bewegen und dass man nicht ewig Zeit bekommt. Deshalb wird es wichtig, halt zu punkten. Das hat er jetzt nicht zwingend genau auf Duisburg bezogen, sondern so schnell wie möglich muss er punkten. Er weiß, er kennt um den Druck. Und wir haben das schon angesprochen, Hoffnungsträger, ein ganz großer Hoffnungsträger ist Ryan Naderi, der jetzt schon wieder Startelf gespielt hat. Auch zurück, ein bisschen überraschend, glaube ich, für uns. Ne? Andreas Vogelsammer, erstmals wieder im Kader, ein paar Minuten eingewechselt. Und das ist so für mich wirklich eine große Hoffnung, dass mit jedem Spiel die Nachrückenden dann auch fitter werden. Dann eine große Hoffnung, eben jetzt diese Umstellung, diese Flexibilität. Auch da jetzt Duisburg, da muss man sich irgendwie auch wieder gut auf den Gegner vorbereiten. Und zum Vorbereiten gehört auch, dass man mal sein System anpasst, wie Hansa das jetzt gemacht hat gegen Havelse und gegen Cottbus. Und was ja immer wieder geht, ist das Zurückstellen. Das Zurückstellen auf das alte System, weil das wird ja die Mannschaft nicht verlieren, wenn sie es mal eine halbe Stunde nicht spielt. Also da hat Daniel Brinkmann ja dann die Möglichkeit, schnell zurückzugehen, aber er kann erstmal den Gegner überraschen. Und Ben, was für mich heute auch noch wichtig war, ich hatte dann gefragt, wie weit er dann schon beurteilen kann, wie fit die Spieler aus dem Cottbus-Spiel gegangen sind. Gibt es Angeschlagene? Wie weit ist Ryan? Schafft er das, zweimal hintereinander schon Startelf zu spielen? Und Daniel hat gesagt, 2-3 Mann sind angeschlagen und konnten jetzt nicht normal auslaufen, sondern haben eher Behandlung heute bekommen. Aber Ryan Naderi hat heute Morgen, Mittwoch, morgen, einen Tag nach dem Spiel gegen Cottbus gesagt, er fühlt sich gut, er ist bereit. Das ist doch mal eine Ansage, oder?
Ja, du. Ich freue mich und ich glaube, der Junge ist auch extrem wichtig fürs Team. Wir haben mit ihm ja nach dem Spiel gesprochen und da hat er auch gesagt, wenn man sich jetzt so die letzten Einsätze anguckt, ist immer ein bisschen mehr geworden. Jetzt stand er in der Startelf. Es war abgesprochen, dass er nach 60 Minuten rausgeht. Einfach auch für die Belastungssteuerung, was ja in so einer englischen Woche nochmal wichtiger ist und gerade nach so einer Verletzungspause so lang. Und man hat einfach in seinem Blick gemerkt, man hat gesehen, er muss sich zurückhalten und sagen, auf die Frage, ob er gegen Duisburg dann wieder irgendwie starten könne und vielleicht noch länger, so ja, man muss da vorsichtig sein, das muss er sich auch immer wieder in den Kopf reden, aber man hat richtig in seinem Blick gesehen, auch gerade nach dieser enttäuschenden Niederlage, obwohl es ja spielerisch gar nicht so schlecht läuft, der Junge, der hat einfach Bock, die Zebras da aus dem Zoo zu jagen.
Schön bildlich gesprochen. Aber du hast eben eine ganz wichtige Sache gesagt. Auch das hat Daniel Brinkmann heute gesagt, dass die Gesundheit geht halt vor und er wird nicht, um seinen Job zu retten, hat er jetzt nicht wortwörtlich so gesagt, nicht, dass das falsch rüberkommt, aber ich gebe es mal so wieder, er wird nicht, um seinen Job zu retten oder sein eigenes Glück zu pushen, so hat er es gesagt, die Gesundheit eines Spielers riskieren. Und deshalb wird es eben dann vermutlich eine kurzfristige Entscheidung geben, wie lange Ryan spielt. Aber er hat eben auch gesagt, dass es ihm unheimlich weh getan hat, Ryan rauszunehmen gegen gegen Cottbus jetzt, um vielleicht auch nochmal ein letztes Tafelbild hier zu entwerfen gegen Cottbus. Doppelwechsel nach gut einer Stunde. Ryan musste eben runter, weil er eben noch nicht länger konnte. Und Daniel sagt, es wahrscheinlich war er der beste Spieler und er hat uns dann schon gefehlt in der letzten halben Stunde. Und auf der anderen Seite hat eben Cottbus auch gewechselt, hat zwei frische Offensivkräfte gebracht und hat umgestellt auf 4-3-3. Und so fällt dann das Tor. Ich würde mal ganz kurz das anheften und du kannst vielleicht nochmal, weiß ich nicht, über Duisburg sprechen.
Das ist ja auch immer eine schöne Sache.
Was ist das für ein Gegner, Tabellenführer? Wie schätzt du die ein?
Ja, Duisburg ist natürlich enorm stark in diese Saison gestartet. Damit hat keiner gerechnet, haben eine neue Bestmarke aufgestellt für den besten Saisonstart in der dritten Liga. Das ist natürlich enorm. Gegen den TSV Havelse sind sie dann im Endeffekt gestolpert, haben ihr erstes Unentschieden, die erste kleine Hürde in den Weg gestellt bekommen durch ein sehr spätes Tor. Aber ich glaube, die Jungs sind immer noch extrem euphorisiert. Und wenn man sich mal ein bisschen den Kader anguckt, der Duisburger, dann kann man da auf der Trainerposition ein für viele Rostocker ja doch bekanntes Gesicht irgendwie herauskristallisieren mit Dietmar Hirsch als Trainer. Und auch wenn man auf den Platz guckt, Tommy, da hast du ja auch immer so ein kleines Schmunzeln dann im Gesicht, jetzt schon wieder, auch wenn das hier so ein bisschen versteckt. Aber dort ist eben auch Can Koskun, der ja auch schon hier im Podcast zusammen mit Gladbach-Spieler Philipp Sander zu Gast war. Der brennt natürlich auch auf dieses Spiel. Klickt euch da auf jeden Fall gerne nochmal rein, scrollt nochmal ein bisschen runter. Gilt nicht nur für die Folge mit Can, sondern natürlich auch für alle anderen Folgen, die wir hier schon mit Nachspielzeit aufgenommen haben. Wir hatten ja schon die ein oder andere Größe hier auch bei uns im Studio zu Gast. Also da auf jeden Fall nochmal eine Empfehlung. Und an dieser Stelle soll ich auch noch einen Gruß ausrichten von unserem Lieblingsgriechen, Janni. Den kennt ihr vielleicht noch aus der Weihnachtsfolge. Der war gestern das erste Mal im Stadion in dieser Saison, hat's vorher nicht geschafft. Hat natürlich gesagt, Hansa holt einen klaren Sieg. Hat nicht geklappt, aber nach dem Spiel, man hat Janni mit erhobenem Haupt rausgehen sehen. Und auch der ist positiv gestimmt. Das bringt man, das Ruder herumreißen kann. Wollen wir mal hoffen. Und jetzt blicken wir natürlich gespannt darauf, was du uns hier Schönes angeheftet hast an die Tafel.
Genau, das Gegentor zum 1-2, weil das war ja dann letztlich das entscheidende Gegentor, was dann Hansa irgendwie auf die Verliererstraße gebracht hat. Und das war ein kurzer Moment, war ja wie gesagt kurz nach dem Doppelwechsel, wo Hansa eigentlich zurückgekehrt war in so ein bisschen das alte System. Marco Schuster hatte sich hinten reinfallen lassen in die Innenverteidigung zwischen Florian Carstens und Franz Pfanne. Und auf der 6 waren dann, also vor der Abwehr im defensiven Mittelfeld, waren nur noch der eingewechselte Jonas Dirkner und Kenan Fartkic. Und da war Hansa dann eben zu offen. Ja, Cottbus spielte dann da rein ins Zentrum, wo halt ein Riesenraum war. Hat dann hier einen Doppelpass gespielt durchs Zentrum. Pass in die Tiefe auf den Stürmer, der lässt klatschen. Ja, und dann hatte Hansa hier eine Unterzahlsituation auf der linken Seite. Nico Neidhardt hatte zwei Gegenspieler, ja, hier weitergespielt. Und dann ist Hansa zurückgewichen, ja. Obwohl sie dann im Zentrum eigentlich wieder in Überzahl waren. Und haben dann halt hier diesen Ball reingekriegt und das Tor von Engelhardt. Und das Problem ist besser zu sehen als zu hören, ne? Das Problem, wie gesagt, diese Umstellung, kein Zugriff im zentralen Mittelfeld und dann bist du hinten sogar in Überzahl, weichst aber zurück, Franz Pfanne geht nicht raus. Nico Neidhardt geht nicht raus, weil er 1 gegen 2 ist. Kenan Fartkic schiebt nicht schnell genug rüber. Und dann reicht dieser eine Pass und dieses eine ein Tick früher agieren von Erik Engelhardt, der sich dann hier gegen Marco Schuster und gegen Florian Carstens durchsetzt, schneller am Ball ist und das Ding hier einschießt. Also das so auch vielleicht nochmal eine Verstärkung des Ansatzes Viererkette und nicht da zurück und wieder zurück in die Passivität. Hansa ist gut, wenn sie nach vorne spielen, wenn sie auch nach vorne verteidigen, mutig pressen. Und das, glaube ich, müssen sie mitnehmen jetzt nach Duisburg, um wieder zurückzukommen auf Spitzenreiter MSV Duisburg. Bisher ungeschlagen, alles Siege, zwar unentschieden, aber keine Niederlage. Und ja, jetzt zählt's.
So ist es. Jetzt zählt's. Das ist ein gutes Schlusswort. An der Stelle können wir, glaube ich, auch nochmal klipp und klar sagen, dass wir beide natürlich auch lieber positiv über den FC Hansa berichten. Natürlich gehört in solche Phasen so eine kritische Berichterstattung auch dazu. Das ist unsere Aufgabe. Aber natürlich macht es uns auch mehr Spaß, wenn der FC Hansa Erfolg hat. Also von dieser Stelle natürlich, wir drücken auch insgeheim dem FC Hansa die Daumen. Ich zumindest auf jeden Fall. Tommy auch.
Ja, das ist ja nicht geheim. Also wir sind auch Lokalpatrioten, das darf man auch als Journalist sagen, auch wenn man kritisch berichten muss, darf man trotzdem ja natürlich Lokalpatriot sein. Wir sind hier geboren, aufgewachsen, wir haben verschiedene Verbindungen zum FC Hansa und wir gucken auch lieber und berichten lieber über zweite Liga als über dritte Liga. Also wir freuen uns über jeden Sieg und wir freuen uns, wenn es der Verein schafft, Kontinuität mal zu entwickeln auf der Trainer- oder auf Führungsposition, dazu gehört der Trainer. Und deshalb bin ich absolut dafür, dass Daniel Brinkmann Trainer bleibt, aber er muss auch liefern. Ja, er hat jetzt nicht mehr viel Zeit, er muss innerhalb der nächsten 2-3 Spiele liefern. Und bis dahin wünsche ich mir absolute Rückendeckung von Amir Şerbuzadeh. Amir weiß, dass er uns auch ab und zu hört. Tret hervor, geh ins Rampenlicht und mach eine Ansage, dass Daniel Brinkmann das Vertrauen hat.
Das unterschreibe ich, Husser, und damit können wir dann auch schon Feierabend machen, ja, quasi.
Nicht ganz. Es fehlt noch dein berühmt-berüchtigter Werbeblock.
Na, warte ab. Die Hälfte habe ich ja schon gemacht, als du hier ein bisschen an der Tafel getobt hast. Aber das andere habe ich natürlich nicht vergessen. Denn du hast es vorhin auch schon angesprochen. Wir beide sind wieder unterwegs nach Duisburg. Schöne Auswärtstour. Ich war noch nicht im Wedau-Stadion, freue mich da ganz besonders drauf. Und wenn ihr so einen kleinen Blick hinter die Kulissen erhaschen wollt, dann habe ich euch für euch einen Geheimtipp, denn wir sind natürlich auch auf Instagram aktiv bei Nachspielzeit 1965 heißt unser Account und das heißt dann immer Nachspielzeit on Tour. Tommy und ich geben euch ein paar Einblicke vom Spielertunnel, wie das alles so aussieht, ein paar schicke Schnappschüsse in der Story. Danach gibt's noch so einen kleinen schicken Zusammenschnitt, also klickt euch da gerne mal rein. Und Hansa-Fans, die kriegen ja nie genug. Deswegen auch noch eine klare Empfehlung, den Kurs der Kogge, unseren Hansa-Newsletter, einmal wöchentlich, immer donnerstags, also für alle, die heute Abend am Mittwoch nach der Veröffentlichung hören, meldet euch da sofort an, alles rund um den Koggenclub. Dort könnt ihr selbst Trainer sein, mal gucken, vielleicht stellt ihr ja mit Viererkette auf, vielleicht wird es eine Fünfer, vielleicht eine Dreierkette, könnt ihr alles machen, mit Freunden teilen. Wir haben auch ein Tippspiel, Tommy und ich haben schon gesagt, oder zumindest ich hab's klar gesagt, Hansa gewinnt, habe ich auch so getippt. Wir sind natürlich auf eure Tipps gespannt. Jetzt habe ich hier die Werbung aber hinter mich gebracht. Tommy, zufrieden?
Sehr gut gemacht. Ich glaube, Juri Schlunz, der zuvor unser Podcast-Gast war, wäre auch zufrieden mit dir. Also auch da gerne nochmal reinhören. Und ja, wäre das Schlusswort? Auch, kannst du auch so gut, ne?
Flach spielen, hoch gewinnen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.